Ja, guten Abend, liebe Geschwister hier in der Kirche und auch da zu Hause, wo Sie jetzt zugeschaltet sind, ob das in Bremen ist oder im Umland oder vielleicht sogar weiter weg. Ich beginne diesen Abend im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte diese Reihe jetzt einmal nicht groß mit einer Andacht beginnen. Ich versuche das dann so in der Bibelarbeit ein Stück weit immer wieder einzustreuen. Aber was ich machen möchte, ist immer wieder noch die Losung des Tages lesen, die Sie sicherlich zu Hause auch schon heute Morgen, heute Nachmittag oder wann auch immer bedacht haben, einmal wiederholen. Heute ist das aus Psalm 34, Vers 4. Und ich nehme Vers 2 und 3 dazu. Dieser Psalm, geschrieben von David, in einer Situation, als er sehr bedrängt war und wo er sich auch ein wenig verstellt hatte, um aus dieser Situation herauszukommen. Und am Ende des Tages schreibt er: Ich will den Herrn loben alle Zeit. In der Situation, wo er sich befand, war es nicht einfach, aber er sagt reflektierend: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Er möchte also seine Situation benutzen, um anderen Mut zu machen, dass dieser unveränderliche Gott Jahwe, der ihn durchgetragen hat, auch uns durchträgt und andere durchträgt und auch Generationen nach uns, wenn wir hier nicht mehr stehen. Und dann schreibt er: Preiset mit mir den Namen des Herrn und lasset uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das ist der Name. Psalm 23, um seines Namens willen. Der Herr verquickt sich mit seinem Namen. Das ist die Garantie. Er gibt seinen Namen dafür, wie er genau später sein Leben dafür lässt. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir rühmen und preisen dich, dass wir solche Vorbilder des Glaubens haben durften, dass wir selber in der Gegenwart Vorbilder des Glaubens haben dürfen. Und wir bitten dich, Herr, dass auch Generationen nach uns gestärkt werden möchten durch dein Wort, weil andere ihnen Vorbilder gewesen sind. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart, wo immer jetzt wir gehört werden. Auch nachträglich, Herr, möchte ich bitten, dass du uns den Frieden schenken möchtest, den wir brauchen, um uns auf dein Wort einzulassen. Ich möchte bitten, dass du uns stärken möchtest, leiten möchtest in den Gedanken und dass du uns helfen möchtest, Dinge zu ordnen und zu verstehen, die nach deinem Willen und Wohlgefallen sind. Jetzt bitte ich, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Hatte das ja schon an anderer Stelle gesagt. Die Schrift ist uns gegeben, damit wir Orientierung haben. Und die Schrift ist von verschiedenen Autoren geschrieben worden, die sich teilweise gar nicht kannten. Also das war nicht irgendwie eine Organisation, die gesagt hat, jetzt müssen wir mal einen Bestseller raushauen und gucken, wie wir das Ganze aufbauen, damit es gut vermarktet werden kann, sondern Gott hat sein Wort den Menschen gegeben und darüber gewacht und sie haben geschrieben, was sie mit Gott erlebt haben. Und nachdem wir ja schon im letzten Jahr über den Propheten Elia nachgedacht haben, möchte ich heute die Brücke schließen von Elia zu Elisa. Manchmal ist das so mit den Fingern am PC nicht so einfach. Dann schreibt irgendwie ein Finger noch einen anderen Buchstabe, weil es so ähnlich klingt. Ich gebe mir Mühe, es auseinanderzuhalten. Aber eins möchte ich wiederholen noch vom letzten Jahr. Wir befinden uns im Nordreich von Israel. Wir haben das Südreich, was im Allgemeinen Juda genannt wird, mit den zwei Stämmen. Und wir haben das Nordreich, was im Allgemeinen mit Israel übersetzt wird, mit den 10 Stämmen. Und in den 10 Stämmen oder unter den 10 Stämmen war es richtig dunkel. Da war Gottlosigkeit, da herrschte Ahab mit Isebel, kommt da gleich noch mal ein Stück weit zu. Aber genau in dieser Situation lässt Gott Propheten wirken, die mächtig und allmächtig gewirkt haben. Es ist also zu flach und zu kurz gesprungen zu sagen, das ist ja hoffnungslos, da passiert ja eh nichts. Ich weiß nicht, wo wir in Bremen, auf was für einer Landkarte wir stehen, sicherlich nicht zu den evangelistischen Bundesländern, vielleicht ist da Baden-Württemberg oder Bayern oder andere Bundesländer vor uns. Aber auch das wäre zu wenig zu sagen, in Bremen geschieht ja nichts. Auch hier dürfen wir immer wieder erleben, wie Gott eingreift und wirkt und sich verherrlicht. In 1. Könige 19 wird uns berichtet, wie Elia aus Angst vor Isebel, der Frau des Königs Ahabs, zunächst nach Beerzeba, das also zu Juda gehört, und dann in die Wüste flüchtet. Der Mann hat Angst. Elia hat vorher noch Menschen im Auftrag Jahwes getötet, die Baalspriester, und jetzt möchte er selber sterben. Da heißt es in 1. Könige 19, er ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und setzte sich unter einem Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. Es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Er war ausgebrannt, er war am Ende und jetzt will er sterben. Und dann kommt ein Engel und stärkt ihn, er bekommt zu essen, er bekommt zu trinken. Und dann bekommt er den Auftrag zu gehen. Und dann geht er 40 Tage, 40 Nächte zu dem Berg Horeb, zum Berge Gottes. Und dort, und das hatten wir betrachtet, versteckt er sich zunächst in einer Höhle. Und Jahwe schaut vom Himmel. Und auf einmal hört Elia die Frage, was tust du hier? Kennen wir das in unserem Leben, dass wir uns manchmal fragen, was tue ich hier eigentlich gerade? Und Gott spricht ihn an und fragt, was tust du hier, Elia? Und dann rechtfertigt er sich und zählt Gott auf, was er alles getan hat. Wie er geeifert hat, wie er die Baalspriester verfolgt hat, wie er den Altar gebaut hat und das Opfer gebracht hat und so weiter. Und sagt dann, und ich bin jetzt allein übrig geblieben. Und in dem Augenblick bekommt er einen neuen Auftrag. Im Prinzip soll er 3 Männer salben. Der eine ist Hasiel zum König über Aram, Jehu zum König über Israel. Und dann hört er, dass da noch 7000 sind, die nicht ihre Knie vor Baal gebeugt haben und dass einer von denen Elisa ist, der Sohn Schappat aus Abel Mehola. Und da soll er hingehen. Und dann kommt Vers 19 oder Kapitel 19, Vers 19 bis 21, dieser beispielhafte Gehorsam. Elia war ja immer ein Mann, der in Bewegung war. Da komme ich später noch zu. Auch hier heißt es wieder, und Elia ging von dort weg, also vom Berge Jahwes, dem Horeb, und fand Elia, den Sohn Schaphats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her, und er selbst war bei dem 12. Und Elia ging hin und warf seinen Mantel über ihn, und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Und mit dem Joch der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Der Gehorsam Elias gegenüber dem Auftrag Jahwes. Wir finden Elia also im Nordisrael in Abel-Mehola wieder. Elia sieht Elisa, dem Sohn des begüterten Farmers Schapperts, und erkennt ihn auch gleich. Und gezielt wirft er seinen Prophetenmantel über ihn. Es muss eine prophetische Amtstracht gewesen sein. Wir hören später noch davon. Aber lassen wir einmal das Bild auf uns wirken. Und fand Elisa. Das ist so was Typisches in der Bibel. Gott sieht und findet. Er schaut herab und er sieht. Und das sage ich immer wieder, das ist mir sehr tief und sehr bewusst. Bevor ich zum Himmel aufschaue, schaut er schon hinunter. Dann sieht er es. Und das hatte ich in der Predigt gesagt, der Glaube sieht. Es ist was Gewisses. Und er fand also ihn, und was macht Elisa? Er pflügt im Verband mit den anderen 11 Jochen Rinder. Und Elisa geht also hinterher und hat quasi alle im Blick. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Elisa an jenem Morgen dachte, was passiert wohl heute Sonderliches? Er hat einfach einen ganz normalen Arbeitstag gehabt, nimmt seine Rinder und geht den Auftrag des Tages nach. Und das zeigt uns die Schrift durchgängig, dass der Herr im Alltag eingreift, sicherlich am Sonntag, sicherlich am Feiertag, aber ganz bestimmt auch am Mittwoch, am Freitag, am Montag und am Dienstag und am Donnerstag. Als Mose die Schafe seines Schwiegervaters Jethro hütete, da geschieht es. Er war auf dem Berge Jahwes, dem Horeb, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme am Dornbusch. Und wir kennen die Geschichte. Denkt Mose, was ist hier los? Muss ich mal gucken? Und dann hört er die Stimme, zieh deine Schuhe aus, denn es ist hier heiliges Land. Der hat die Schafe gehütet. Ich denke an David. David bekommt den Auftrag, seinen Brüdern Brot zu bringen. Isai sprach zu seinem Sohn David, nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner und diese 10 Brote und bringe sie eilends in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht. Ein ganz einfacher Auftrag. Käse und Brot, geh. Und dann sieht er Goliath. Und dann entwickelt sich die Geschichte. Aber erstmal geht er im Alltag. Levi sitzt im Zollhaus, um seine Einnahmen einzutreiben. Und als Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn Alpäus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wäre er nicht am Zollhaus, hätte Jesus ihn da nicht gesehen. Aber er ging seinem Alltag nach. Er tat das, was er jeden Tag tat. Und dann kommt Jesus und spricht ihn an und sagt, folge mir nach. Simon und Andreas, die waren am Galiläischen Meer. Da heißt es, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon und Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Was sollen die machen, die Fischer? Die waren am Meer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und er geht ein Stückchen weiter und dann sieht er Jakobus und Johannes im Schiff des Vaters Zebedäus. Und als er von dort wegging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater, Zebedäus. Und wie sie ihre Netze flickten, und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und ich kann es auch negativ bringen. Negativ. Saul. Im Eifer, am Schnauben, nur Böses im Sinn. Den Brief von den hohen Priestern in den Taschen. Unterwegs auf dem Pferd. Und da kommt die Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er war im Alltag. Er war unterwegs, Böses zu tun. Und Jesus wendet das. Und so wie die Berufungsgeschichten unterschiedlich sind, so sind auch die Berufe der Berufenen unterschiedlich. Wenn wir da mal so die Palette des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes umgucken, dann sehen wir hohe Beamten, weise Männer, aber auch einfache Schafhirten und Bürger. Aber sie alle wurden erreicht von dem Wort Gottes und dem Auftrag. Und der reiche Mann, der uns im Neuen Testament in Matthäus 19 genannt wird, da wollte er auch Jesus nachfolgen. Und da heißt es: Willst du vollkommen sein, so gehe hin und verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, komm und folge mir nach. Und als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und das hat ihn gehindert. Er wollte Jesus nachfolgen. Aber dieser Reichtum, dieses Irdische, hat ihn gehindert. Anders bei Elisa. Elisa hatte 11 Jochochsen vor sich und folgte ihnen im 12., um den Überblick zu haben. Und Elia kam jetzt und warf den Mantel über ihn. Und diese symbolische Handlung zeigt eine sofortige Reaktion bei Elisa. Der kommt nicht ins Grübeln und denkt, was will er jetzt hier von mir? Es ist sehr wahrscheinlich, dass Elisa im Hause seines Vaters Schappat von Elia gehört hat, was Elia für Wunder gewirkt hat, wie er mit Ahab gesprochen hat, wie er mit Isabel gesprochen hat. Wahrscheinlich war das ein Haus, sehr wahrscheinlich ein Haus, wo sich die Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Vielleicht war Elisa auch ein Stückchen vorbereitet. Es heißt da in Vers 20, und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Wir alle kennen diese vermeintliche Parallele zu Lukas 9. Da geht es auch darum, ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in mein Haus sind. Und dann kommt das Entscheidende. Jesus aber sprach: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir müssen unterscheiden lernen. Offensichtlich war jenem jungen Mann es eine Versuchung, zurückzuschauen, die Zelte abzubrechen und eben nicht in die Nachfolge Jesu zu gehen. Das ist ein hoher Preis. Wahrscheinlich hätten die Angehörigen ihm überredet, zu Hause zu bleiben. Und jener Mann spricht auch nur vom Abschied nehmen. Er spricht nicht von der Nachfolge am Ende. Sein Blick ist noch auf das gerichtet, was zurückbleiben muss. Wenn wir eine Entscheidung für den Herrn treffen, dann muss etwas zurückbleiben. Wir als Christen haben auch nur einen Tag von 24 Stunden. Und wenn wir in der Schrift lesen und wenn wir Gottesdienst besuchen und wenn wir andere Dinge tun, dann können wir gewisse Dinge nicht mehr realisieren, weil sich Prioritäten verschieben. Jesus sagt in Matthäus 10, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Die Nachfolge bedeutet etwas. Weder Vater noch Mutter, weder Sohn noch Töchter können uns das Heil in Christus bringen. Schön, dass wir Kinder haben, schön, dass wir Enkelkinder haben, aber noch schöner, dass wir Jesus haben. Das muss uns klar sein. Und manchmal, und dann wird es ganz schmerzvoll, ist es traurig, wenn da aus gewissen Gründen die Zusammenarbeit nicht mehr geht. Elisa bricht mit dem Vergangenen. Elisa bricht das wertvolle Holz, das Geschirr der Ochsen und zündet es als Brennholz an. Das ist mal so was Optisches. Er lässt es verglühen. Und dann schlachtet er die Tiere, mit denen er gerade noch gearbeitet hat, und speist damit seine Untergebenen. Elisa reißt alle Zelte ab. Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch, gab es den Leuten, dass sie aßen. So steht es in der Schrift. Elisa bricht mit der Vergangenheit. Elisa praktiziert, was wir im Alten Testament lesen, du sollst deinem Vater und deiner Mutter ehren. Wie oft höre ich in der Aktualität des Alltags von Schülern, dass sie ihren Vater verachten, weil er in Oslepshausen sitzt oder woanders. Dass die Mutter verachtet wird, weil sie einfach nicht treu sein kann, dass die Geschwister verachtet werden, weil sie nur Halbgeschwister sind, dass die Eltern verachtet werden, weil sie an der Nadel hängen, dass die Großeltern verachtet werden, weil sie sich nicht um die Enkelkinder kümmern. Und dann fangen sie an zu ritzen und tun sich weh, weil sie traurig sind, weil sie den Schmerz nicht mehr ertragen können. Wie oft muss ich hören, wenn Geschwister von ihren Müttern sprechen, dass sie drei Geschwister haben von anderen Männern. Kaputt, traurig. Und das sind doch liebenswerte Geschöpfe. Deswegen ist es wichtig, auch diesen Menschen klar zu machen, ja, es muss schwer sein, aber es ist ein Gebot. Menschlich können wir es nicht verstehen, aber wir müssen es austragen. Und menschlich ist der Auftrag, Vater und Mutter zu ehren, zu groß, verstehe ich auch. Und deswegen benötigen wir die Kraft der Vergebung, wo unsere Eltern an uns schuldig geworden sind. Vielleicht auch wieder besseren Wissens, dass sie einfach mitgemacht haben, was die Nachbarn machen, was andere machen und haben uns dabei verletzt. Mein Vater ist vor 2 Jahren im Alter von 88 Jahren verstorben. Ich habe keine Eltern mehr. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich meinen Söhnen nicht zu viel zumute, dass sie mich auch ehren können, dass ich mich runterbeuge zu ihnen, zu ihren Nöten, dass ich die Verantwortung übernehme. Wir haben Verantwortung. Und früher oder später wird uns das dann auch bewusst. Und wir sollten es den Kindern leicht machen, dass sie zu uns stehen, dass sie uns helfen. Dass wir die Verantwortung, die wir übernommen haben, weiterführen. Vielleicht auch als Patentante nochmal die alte Patentante besuchen, die uns damals bei der Konfirmation die Tafel Schokolade geschenkt hat. Elisa praktiziert, was im Neuen Testament steht. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. 5. Mose 5. Während Elisa sich der Abschied zuwendet, hört er die Worte, wohlan, kehre um, das sagt Elisa zu ihm. Elia zu Elisa. Bedenke, was ich dir getan habe. Elisa soll nicht vergessen, dass Elia ihm den Mantel übergeworfen hatte. Es gab eine Handlung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Auch wir haben zu bedenken, dass wir etwas empfangen haben. Wie ich das jetzt so sage, wohlan, kehre um. Wovon muss ich umkehren? Und wovon müsstest du jetzt umkehren? Sind das Worte, die an mich gerichtet sein können? Bedenke, was du Gutes empfangen hast. Bedenke, welche Segnungen du empfangen hast. Bedenke, welche Gelübde du gesprochen hast. Bedenke, dass der Sohn Gottes für dich am Kreuz gestorben ist, ehe du geboren wurdest. Bedenke den Ruf Gottes in deinem Leben. Bedenke die Gebete in deinem Leben, die für dich gesprochen wurden. Bedenke, was ich für dich getan habe. Wenn Jesus so vor uns steht, bedenke, was ich für dich getan habe. Der Gehorsam Elisa in der Nachfolge des Dienstes. Und er machte sich auf und folgte ihm nach und diente ihm. Und hier lesen wir nur das Wort diente ihm, also diente Elia. Elisa ist zunächst lediglich ein Diener. Gerade war er noch der große Farmer mit den 12 Joch Rinder. Jetzt ist er ein Diener. Das ist was ganz Merkwürdiges, was uns hier die Schrift überliefert in 2. Könige 3. Da kommen wir noch die nächsten Abende zu, aber ich lese das jetzt schon mal. Das ist eine ganz komplizierte Situation im Krieg mit verschiedenen Königen. Da sagt ein König, ist kein Prophet des Herrn hier? Sondern ratlos, wir wussten nicht genau, was sie machen sollen. Da ist denn kein Prophet hier, damit wir den Herrn durch ihn befragen? Und da antwortet einer unter den Königen, hier ist Elia, der Sohn Schaphats. Der Elia Wasser auf die Hände goss. Das war im Königshaus bekannt. Man wusste nicht viel von Elisa. Aber dass er Elia Wasser über die Hände gegossen hat, das war bekannt. Und wer mal in einen anderen Kulturen war, wo es eben kein fließend Wasser gibt oder begrenzt fließend Wasser und wo man sich die Hände noch vor dem Essen wäscht, der weiß, wovon wir sprechen. Den Dienst, einem anderen Wasser über die Hände zu gießen, damit sie essen können. Wir haben das in Kenia immer wieder erleben dürfen, wie uns die Hände gewaschen wurden mit Wasser, wo es einer übergoss. Das war also bekannt. Er war ein Diener. Und jetzt kommen weitere Gehorsamsprüfungen. 2. Könige 2, 1 bis 8. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir wegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von denen wegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es wohl, schweig nur still. Weißt du auch? Das ist so der Flurfunk in den Gemeinden, in den Kirchen. Sensationen müssen mitgeteilt werden. Entweder persönlich oder übers Telefon, übers Internet. Manchmal werden Gebetsstunden missbraucht, indem Informationen weitergegeben werden. Auch ich weiß es, schweig wohl still. Elisa sieht wohl hier eine Gefahr, dass aus einer Sensation etwas aus dem Ruder laufen kann, was nicht göttlich gewollt sein kann und was nicht geistlich gewurzelt ist. Es war ja auch hier eine traurige Situation, dass die beiden jetzt nach 3 Jahren getrennt werden. Und Elisa sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich zum Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Da kommen wieder 50 Prophetenschüler. Und dasselbe wiederholt sich. An dem Punkt heißt es dann: Da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden am trockenen Boden hinübergingen. Aber auch hier, und das möchte ich betonen, ist dieses wichtige Wort immer wieder gesandt. Der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Elia folgt dem Ruf des Herrn, wie er schon zu Ahabs Zeiten den Ruf folgte. Da war es erstmal: Geh zu Ahab. Und dann geht er zu Ahab. Dann heißt es: Geh zur Witwe nach Zarephat. Geht er zur Witwe. Geh zu dem Sohn Schaphats. Geh nach Bethel. Und das sind so jetzt ganz markante Orte, die ich jetzt nicht ausmalen kann, aber kurze Sätze einfach dafür. Bethel, das ist bekannt durch Abraham, der dort sein Zelt aufschlug in 1. Mose 28. Durch den Traum von Jakob, wo er dem Herrn, dem Jahwe, einen Altar errichtete. Durch den Stamm Benjamin, dem dort das Land zuteil wurde. Und auch durch Jerobeam, der dort in Bethel das goldene Stierbild aufschallen ließ. Später noch durch Amos und Hosea, die dort gegen das Haus der Götzendiener predigen. Später durch Josia und so weiter durch andere, der dort diesen Ort wiederherstellen ließ. Und wenn wir jetzt so die Landkarte einmal verfolgen, wo sie langgezogen sind, dann sind es schon merkwürdige Städte. Ebenso auch Jericho, natürlich bekannt durch Josua 6, wo im Auftrag des Herrn die Stadt eingenommen wurde. Und dann gibt es noch das Jericho aus dem Neuen Testament und wie es auch heute noch ein Jericho gibt in der Gegenwart. Das ist wohl die älteste Stadt der Welt. Und zum Jordan, ganz markanter Punkt in der Christenheit, in der Geschichte der Juden. Das Durchschreiten des Jordans unter Josua, es war die Grenze des gelobten Landes. Es war das Wirken später Johannes des Täufers und es war der Jordan, an dem später Jesus die Taufe empfing, wo er als Heiliger unter Sündern stand. Das war der Jordan. Ganz markanter Punkt. Und ich kann nur mutmaßen, was die beiden unterwegs gesprochen haben. Wir haben von den beiden nur 2 Gespräche. Das einmal bei der Berufung. Und das zweite jetzt hier, wo Elisa immer wieder auffordert: Geh zurück. Elia geht keine eigenen Wege. Elia weiß sich von Gott gesandt. Und weil Elia keine eigenen Wege geht, kann Elia den Elisa mitnehmen. Können wir unsere Kinder überall da mitnehmen, wo wir hingehen? Können wir unsere Enkelkinder überall da mitnehmen, wo wir hingehen? Auf den geistlichen Wegen, wo wir zu Hause sind? Oder müssen wir sagen, hier kannst du nicht mitkommen, das ist nicht gut für dich? Für Elisa war es gut, mit Elia zu gehen. Und er hat keinen Schaden gelitten, was er gesehen und gehört hat. Die Treue des Elisas. Elisa folgte seinem Ruf und seinem Treueschwur. Er verließ die Rinder und lief Elia nach. Er machte sich auf und diente ihm im Gießen des Wassers. Hier ist Elisa, der Sohn Schaphats, der Elia Wasser auf die Hände goss. Er war ein Diener, auch wenn wir nicht viel von ihm wissen, aber er war ein Diener. Und über Elisa gibt es wirklich in der Schrift keine Geschichte, kein dunkles Kapitel, wie wir es von Mose kennen, wie wir es von David kennen und wie wir es von anderen können. Es wird nicht berichtet, was immer das bedeutet. Elia hatte Jahwe am Berg Gottes, dem Horeb, erzählen müssen, wie er sich für seine Ehre eingesetzt hat. Elisa muss ein demütiges Herz gehabt haben, dass er es nicht brauchte. Und jetzt sind ungefähr 3 Jahre vergangen. 3 Jahre, wo beide Männer unterwegs waren. In denen Elisa ein Stück weit erlebt hat, wie gut es dem gottlosen König Ahab ging. Scheinbar gut. In denen auch unter der Anleitung von Isebel der Mord an Naboth geschah. Ihr kennt die Geschichte, Nabots Weingarten. In denen Elia es wagte, König Ahab hemmungslos entgegenzutreten. In denen Elisa lernte, wie Elia geduldig warten konnte. Merkt, jetzt ist gerade mal 35, 37 Minuten vergangen, aber hier sind schon über 3 Jahre vergangen. Und viel mehr steht auch in der Schrift an dieser Stelle nicht. Die Geduld, die Elia hatte, war unbeschreiblich. Und auch jetzt ist es so, dass diese Aufforderung immer wieder kommt: Bleib du hier. Bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel, nach Jericho, an den Jordan gesandt. Ich habe es gerade vorgelesen. War das ein Test für Elisa? Wenn es ein Test war, dann hat er ihn mit Bravour bestanden. Und ich bin an dieser Stelle an das Buch Ruth erinnert, das wir 2016 studiert haben. Da gibt es auch diese Trennung und da heißt es, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Wie viel Loyalität bringe ich mit? Auch in schweren Zeiten. Und Ruth antwortet und sagt, bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben sein. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Diese absolute Treue. Und das ist ein Stück weit, was wir von Gott kennen. Er ist viel größer in seiner Treue. Da, wo wir untreu sind, ist er trotzdem treu. Aber manchmal spiegelt sich das so im Leben wider, wo Menschen über eine lange Distanz Treue halten, in Partnerschaft, in Ehe, aber auch unter Freundinnen und Freunden. Treu ihren Dienst tun, auch hier in der Kirchengemeinde, über viele Jahre ungesehene Arbeiten erledigen, in aller Treue. Die werden nicht gelobt, die werden nicht besonders honoriert, aber sie tun das in Treue zum Herrn. Was bedeutet es mir? Und von Elisa hören wir immer wohl, wo er sagt, ich weiß es auch, schweig nur still. Ich sagte da gerade schon, der Flurfunk, der da kommt. Und dann diese Schwurformel, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Elisa war nicht nur ein Diener, Elisa war auch jemand, der treu war, der sicherlich treu seinem Vater Schaphat gedient hat und der bestimmt traurig war, dass er jetzt diesen Weg zog, weil er so treu war. Und trotzdem lässt er ihn ziehen. Und diese Treue von Elisa werden wir auch in den nächsten Abenden sehen. Dreimal sagt Elia zu Elisa, kehr um. So eine markante Zahl. Es wiederholt sich dreimal, dass er sagt, ich verlasse dich nicht. Und wir wissen aus Matthäus 4 und Lukas 4, dass Jesus von Satan auch ebenfalls dreimal versucht wurde. Wir wissen auch, dass Petrus Jesus dreimal verleugnete. Es scheint so in der Schrift zu sein, als wenn man beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal besteht, dass man jetzt sagt, okay, ich kenne deinen Charakter. Genug geprüft. Elisa lässt sich nicht abschütteln. Elisa bindet sich an Jahwe. Er weiß ja, dass Elisa gehen wird. Er weiß ja, dass er sich von ihm trennen muss. Aber trotzdem geht er mit ihm. Und auch das finde ich ein schönes Bild, dass Elia jetzt nicht alt geworden ist und er sich aufbäumt und sagt, ich habe noch so viel zu tun für den Herrn. Und dass Elisa nicht sagt, oh, ich bin so jung und so kräftig, ich könnte noch so viel, aber der alte Mann lässt mich nicht. Sondern dass hier jung und alt miteinander den Weg gehen und dass sie sich an Jahwe klammern. Egal, was kommen wird. Und Elisa nimmt Jahwe selbst als den Rächer in der Pflicht, falls er seinen Schwur brechen sollte. Und jetzt kommt die Situation 2. Könige 2, 9 bis 14. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elias, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Er sprach, du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird es geschehen, wenn nicht, so wird es nicht sein. Welch eine Möglichkeit, sich jetzt selbst in Szene zu setzen. Elisa hat hier die Chance, ein Wunschtraum eines jeden Menschen. Übrigens, die römisch-katholische Kirche sieht an dieser Stelle den Beweis, dass es Fürbitte für Heilige geben kann. Aber bei genauer Betrachtung ist Elia überfordert. Er sagt, du hast Schweres erbeten, das geht nicht. Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Hier ist kein Platz für eine Fürbitte der Heiligen im Himmel. Und was will Elisa? Dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Elisa wünscht sich keine irdischen Dinge. Elisa wünscht sich eine geistliche Ausrüstung nach Epheser 6, der geistlichen Waffenrüstung. Und natürlich denken wir an den jungen König Salomo, der sich auch nicht auf das Irdische konzentriert hat. Elisa wünscht sich nur ein wenig, er wünscht sich die Fülle geistlicher Ausrüstung. Und das ist interessant. Später, und da kommen wir dann auch noch an einem Abend zu, in 2. Könige 13, da moniert Elisa den König Joas, weil er mit weniger zufrieden ist. Lest das mal. Da heißt es in 2. Könige 13, nimm die Pfeile, und als er sie nahm, sprach er, also Elisa, zum König Israel, schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig und sprach: Hättest du 5 oder 6 Mal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben wären. Nun wirst du sie nur 3 Mal schlagen. Da tadelt er ihn, dass er zu wenig möchte. Wir werden ermutigt, so viel wie möglich zu wünschen vom Herrn. Er schenkt uns gerne, nicht allwenig die Fülle. Aber, und das ist jetzt wichtig, darüber verfügt Elia nicht. Er kann das nicht Elisa geben und sagen, okay, hier hast du. Er sagt, du hast Schweres erbeten. Und dann weckt er so ein wenig Hoffnung und sagt, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird es geschehen. Wenn nicht, so wird es nicht geschehen. Ich möchte an dieser Stelle noch etwas nachschieben. Wenn wir von der Fülle des Geistes sprechen, dann geht es nicht um einen berauschenden Zustand einer Person, um sich selbst darzustellen. Bei Weitem nicht. Dann geht es um die Verkörperung der Frucht des Geistes. Nach Galater 5. Die Frucht des Geistes ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Geduld, Sanftmut, Keuschheit, all das, Freundlichkeit. Das ist es, wonach Elisa bittet, wofür Elisa bittet. Und da können wir uns prüfen, ob da noch Wachstum oder ob der Wunsch da noch nach Wachstum ist in diesem Bereich. Die Eigenschaften, die quasi Jesus in seinem Erdenleben verkörpert hat. Es geht nicht um Selbstdarstellung. Es geht um den Dienst, um Zurüstung für den Dienst, für den Herrn. Das ist hier das Anliegen. Kein Mensch hat auch die Autorität oder die Fähigkeit, geistliche Gaben zu vermitteln. Das heißt, ja komm, ich segne dich noch oder andere Sachen. Das kann kein Mensch. Das konnte Elia nicht mal. Ich denke an den Zauber Simon im Neuen Testament. Der hört da, dass die Apostel die anderen segnen und dann will er für Geld das auch weitermachen. Und dann spricht Petrus zu ihm, dass du verdammt wirst mit deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangen. Wir können nicht durch einen geistlichen Dienst reich werden, wie verschiedene Jugendsekten uns das dann manchmal versuchen klarzumachen. Wir haben es umsonst empfangen und wir sollen es umsonst weitergeben. Und trotzdem füllt Gott dann die Hände. Hier gehen sie miteinander und reden. Und siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Ich habe von einer lieben Schwester gerade heute noch ein Bild bekommen von einer messianischen Gemeinde in Tel Aviv. Es ist ein Bild von einem Altar und es ist sicherlich von hier vorne geht schwer zu sehen, aber stellt so ein Stück weit das dar, was stattgefunden hat. Die Trennung, die stattgefunden hat und das Aufnehmen. Und da sind es 2 Vorgänge, die wir uns vorstellen müssen. Das erste, zuerst erscheint der feurige Streitwagen und die feurigen Pferde. Und die sind zwischen den beiden. Der eine wird aufgenommen und der andere bleibt da und die Wagen sind dazwischen. Und danach wird Elia im Himmel aufgenommen. Nun hatte ich ja gerade gesagt, dass es in der Bibel immer so markante Zahlen gibt, die ich jetzt nicht auslöschen möchte, aber dass wir immer wieder auch Wiederholungen haben. Ich habe gerade zum Beispiel erzählt, wie die Berufungsgeschichten waren. Da gibt es immer Wiederholungen. Und auch bei dieser Entrückung gibt es Wiederholungen. Der erste, von dem uns berichtet wird, der aufgenommen wurde in den Himmel, ist Henoch. In 1. Mose 5 oder Hebräer 11 lesen wir davon. Und natürlich denken wir immer wieder auch an Jesus, an seinen Auferstehungsleib. Da ist er zunächst bei den Emmaus-Jüngern in dem Auferstehungsleib, später bei Thomas in Johannes 20. Aber dann eben auch in Lukas und Apostelgeschichte, wie er gen Himmel fährt. Und dann später noch einmal bei Philippus wie er auf einmal dem Kämmerer erscheint. Dieses Phänomen. Aber auch von dem Paulus spricht in 1. Thessalonicher 4, dass wir dann auch, wenn Jesus wiederkommt und noch auf Erden sind, entrückt werden. Das ist ein festes Bild in der Schrift. Also ist nicht hier einfach nur an dieser Stelle zu sehen, sondern auch an verschiedenen anderen. Und ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber will nur einfach sagen, dass es durchgängig in der Bibel so berichtet wird. Später in Dothan werden diese feurigen Streitwagen und Pferde Elisa beschützen. 2. Könige 6. Und was hier noch in diesem Bild eben ist, Sturm und Feuer. Das war schon am Horeb so. Schon bei Mose war das so. Das ist immer ein Begleitumstand, wenn Jahwe erscheint. Auch der Prophet Hesekiel erlebt Feuer und Sturm. Könnt ihr nachlesen, Hesekiel 1 oder Jesaja 29. Und was noch immer dazu gehört, ist, dass es eine Wolke gibt, die verhüllt. Und diese Wolke, wo immer wir die Wolke in der Schrift sehen, zeigt sie die Gegenwart Gottes. Das war bei der Stiftshütte so, das war im Tempel so und das ist auch in Matthäus 17 so bei dem Berg der Verklärung. Da werden sie auch von einer Wolke umhüllt, die Herrlichkeit Gottes eben. Und was ganz wichtig ist, in der Schrift kommt nie etwas aus dem Boden heraus. Nie etwas Göttliches aus dem Boden, wie es in manch anderen Religionen ist. Die Wolke ist immer Mittel der Gegenwart. Und es wird immer zum Himmel gezogen, gen Himmel aufgenommen. Und in der Situation sieht Elisa das und schreit, mein Vater, du Wagen Israels und Gespann und sei nicht mehr. Obwohl Elisa vorbereitet war, ist er jetzt überrascht. Und natürlich war Elia nicht sein Vater, sondern Schappat aus Abelmodea. Elia war die Autorität, aber er ruft, mein Vater. Ganz tiefe Bindung. Mein geistlicher Vater, der mich so weit geführt hat, der mich getragen hat. Jetzt denke ich an den himmlischen Vater, der uns führt, leitet, trägt. Hier hören wir Schmerz und Wehmut. Und übrigens, als Elisa stirbt, sagt das der König Joasch genau in denselben Worten, 2. Könige 13. Alles, was Elia hinterlässt, waren seine Kleider und sein Mantel. Keine Krone, kein Zepter, kein Geldbeutel, nichts, keine Scheckkarte, nur seine Kleider und Mantel. Und da heißt es, und da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war und kehrte um und tat wieder an das Ufer des Jordan. Er nahm den Mantel, der Elisa entfallen war und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und da teilten sich nach beiden Seiten und Elia ging hindurch. Und jetzt kommt etwas, was ich am Anfang schon angesprochen habe. Worauf können wir zurückgreifen? Was sind unsere geistlichen Vorbilder? Unsere geistlichen Vorbilder sind sicherlich Menschen, Geschwister unter uns. Oder die vor uns gelebt haben. Gottfried Menken, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, die auch hier in Bremen gewirkt haben. Aber das größte Vorbild, was wir haben, ist Jesus in den Evangelien. Da haben wir das Vorbild geistlichen Lebens, geistlicher Autorität, geistlicher Demut. Und da haben wir das Vorbild geistlichen Handelns. Das sind unsere Vorbilder. Und da möchte ich euch dran binden, dass ihr diesen Vorbildern in den Evangelien, in den neutestamentlichen Briefen, in der gesamten Schrift treu bleibt und folgt. wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, du hast uns jetzt viele Bilder vor Augen gestellt. Aus einem erfüllten Leben deiner Knechte. Und du weißt, wie wir dir nacheifern möchten. Möchten das auch tun, Herr, um dir Ehre zu bereiten, um dir zu dienen. Möchten Wasser gießen, möchten beten, möchten besuchen, möchten das tun, was du getan hättest. Und so bitten wir, Herr, gib uns die Kraft, dass es nicht nur bei diesem Wunsch bleibt, sondern dass wir es umsetzen können. Und wenn du uns rufst vom Arbeitsplatz oder wo auch immer, dass wir uns in Bewegung setzen, dass wir nicht zurückblicken, sondern dass wir in freudiger Erwartung dir entgegengehen und mit Augenmaß das annehmen, was du uns zumutest. Himmlischer Vater, es ist dunkel geworden. Die Lichter erleuchten uns hier in der Kirche. Zu Hause sind es Kerzen oder andere Gegenstände. Wir bitten um deinen Schutz für diese Nacht. Wir bitten um deinen Schutz für den Heimweg. Wir möchten uns dir anbefehlen, himmlischer Vater. Und gemeinsam möchten wir jetzt das Gebet sprechen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Abend, einen behüteten Heimweg.